VBU to go, der Podcast für Arbeitgeber. Fakten einfach erklärt. Der Podcast der VBU geht spannenden Themen aus Arbeitsrecht, Personalmanagement und Arbeitswirtschaft auf den Grund.
Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen Podcast-Folge der VBU mit dem Titel Betriebspraktikum, arbeitsrechtliche und arbeitsschutzrechtliche Besonderheiten. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Stefan Hinz, ich bin in der Rechtsabteilung der VBU tätig als Syndikusrechtsanwalt. Ich werde den Podcast heute nicht alleine halten, sondern habe einen kompetenten Kollegen dabei aus unserer Abteilung Arbeitswirtschaft.
Ja, guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Achim Dahm. Bei der VBU bin ich mit meiner Kollegin sogenannter Verbandsingenieur. Wir beraten zu Themen wie Arbeitszeitgestaltung, Entgeltgestaltung, also von der Eingruppierung von Arbeitsaufgaben bis hin zu Leistungsentgeltsystemen. Wir beraten zu Themen wie Arbeits- und Betriebsorganisation und auch zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir sind beide auch ausgebildete Sicherheitsingenieure. Ich muss aber jetzt leider gestehen, dass ich während meines beruflichen Lebens noch nie ein Praktikum absolviert habe, auch nicht während meines Maschinenbaustudiums. Das lag daran, dass ich vor dem Studium eine Ausbildung als Werkzeugmacher absolviert habe. Und dann fiel natürlich das Praxissemester während des Studiums weg, was eigentlich ganz gut war. Aber Herr Hinz, wie war es denn bei Ihnen? Haben Sie in Ihrem Berufsleben ein Praktikum absolviert?
Ja, wenn ich zurückdenke, ich gehe jetzt mal recht weit zurück. Sogar als Schüler musste ich ein Schülerpraktikum absolvieren und als ob sich da schon vorgezeichnet hatte, dass ich Jurist werde. Ich hatte das dann absolviert im Amtsgericht Schwelm. Da war ich als Schülerpraktikant dann tätig, aber da habe ich noch keine Urteile gesprochen, sondern durfte mich da im Wesentlichen um Postverteilung und dergleichen kümmern. Ja, und dann während des Jurastudiums, da musste man auch einige Praktika absolvieren. Da war ein recht interessantes und spannendes Praktikum dabei bei der Polizei hier in Wuppertal. Das hatte ich mir ausgesucht und da durfte ich doch ein bisschen Einblick nehmen in den Arbeitsalltag von Polizisten. Da habe ich die unterschiedlichen Bereiche mir anschauen dürfen, durfte sogar mal mit auf den Schießstand und dort mit scharfen Waffen schießen. Das war ganz interessant. Das Jurastudium an sich ist ja doch eher trocken. Ja, das soweit zu unseren Einblicken, was Praktika angeht. Und da sind wir schon direkt im Thema. Wir haben ja unseren Podcast genannt Betriebspraktikum. Dann müssen wir uns natürlich mal kurz Gedanken machen, was kann man eigentlich unter diesem Begriff überhaupt verstehen? Was sind Betriebspraktika? Es gibt verschiedenste Formen von Betriebspraktika. Oft absolviert werden Schülerbetriebspraktika. Schülerbetriebspraktika, wenn ein Schüler, wie ich das gerade auch erwähnt hatte, dann betriebliche Abläufe kennenlernen soll, dann eben in den Betrieb kommt und daneben aber eben noch sich in der schulischen Ausbildung befindet. Bei diesem Schülerbetriebspraktikum ist die Besonderheit, dass das als sogenannte Schulveranstaltung läuft. Eine Schulveranstaltung und damit ist auch schon klargestellt, ein Schülerbetriebspraktikum ist kein Arbeitsverhältnis. Schülerpraktika sind in der Regel auch unentgeltlich, da ist dann der Betrieb nicht verpflichtet, irgendeine Vergütung zu zahlen. Bei Schülerpraktika muss man natürlich auf das Jugendarbeitsschutzgesetz achten, weil es sich eben im Wesentlichen noch um minderjährige Personen handelt. Dann gibt es natürlich auch ein Betriebspraktikum während des Studiums, was ich ja auch schon gerade kurz erwähnte. Da kommt es darauf an, bei der Unterscheidung ist es ein sogenanntes Pflichtpraktikum, was durch die Studienordnung verpflichtend vorgeschrieben wird. Oder ist es ein freiwilliges Praktikum, was eben ein Student freiwillig sich aussucht, um eben auch dort schon erste Einblicke in Betriebe zu erhalten, um Praxiserfahrungen zu sammeln. Das ist dort eine ganz wichtige Unterscheidung. Ja, dann gibt es natürlich unabhängig davon auch noch sogenannte berufsbegleitende Praktika. Das mal ganz grob zusammengefasst, die unterschiedlichen Arten von Betriebspraktika.
Herr Hinz, muss mit dem Praktikanten ein schriftlicher Vertrag geschlossen werden?
Ja, das ist schon eine ganz interessante arbeitsrechtliche Frage. In der Tat gibt es in Bezug auf Praktikantenverträge eine Vorschrift im sogenannten Nachweisgesetz. Das Nachweisgesetz regelt, welche wesentlichen Arbeitsbedingungen und bei Praktikanten, welche wesentlichen Bedingungen fürs Praktikum dem Praktikanten schriftlich mitzuteilen sind. Das ist ausdrücklich im Nachweisgesetz geregelt. Wenn ein Arbeitgeber einen Praktikanten einstellt, dann hat er unverzüglich nach Abschluss des Praktikumsvertrages die wesentlichen Praktikumsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Praktikanten auszuhändigen. Das geschieht im Regelfall, indem man eben dann einen Praktikumsvertrag abschließt. Ganz wichtig, nach dem Bürokratieentlastungsgesetz haben wir ja seit Anfang des Jahres die Situation, dass Arbeitsverträge, dass Nachweise zu Arbeitsverträgen auch in Textform ausgehändigt werden können. Für Praktikumsverträge bleibt es bei der Schriftform. Ja, und in diese Niederschrift über die wesentlichen Praktikumsbedingungen ist dann aufzunehmen, das sagt dann das Nachweisgesetz ausdrücklich, Name und Anschrift der Vertragsparteien, die mit dem Praktikum verfolgten Lern- und Ausbildungsziele, Beginn und Dauer des Praktikums, die regelmäßige tägliche Praktikumszeit, Zahlung und Höhe der Vergütung, Dauer des Urlaubs und sofern denn Tarif- oder Betriebsvereinbarungen zur Anwendung kommen, dann auch ein allgemein gehaltener Hinweis auf diese Regelungen.
Es soll auch sogenannte Scheinpraktikanten geben. Herr Hinz, was versteht man darunter?
Auch das ist ein heikles Thema im Zusammenhang mit Praktikantenverhältnissen. Man muss aufpassen und ganz klar abgrenzen, das Praktikum von einem Beschäftigungsverhältnis, von einem Arbeitsverhältnis. Ein Scheinpraktikum, das liegt vor, wenn ein Beschäftigungsverhältnis eben fälschlicherweise als Praktikum deklariert wird, obwohl es sich tatsächlich um ein reguläres Arbeitsverhältnis handelt. Bei der Abgrenzung zwischen einem Praktikum und einem Arbeitsverhältnis kommt es eben ganz entscheidend auf das Wesen eines Praktikums an und auf das Wesen eines Arbeitsverhältnisses. Wir können ganz allgemein sagen, beim Praktikum liegt eben der Fokus auf dem Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen. Und da steht ganz klar der Ausbildungszweck im Vordergrund. Während beim Arbeitsverhältnis eben der Arbeitnehmer klassischerweise Arbeitsleistung erbringt und das weisungsgebunden. Das heißt, er muss Weisungen von Vorgesetzten Folge leisten, ist in den Betrieb eingegliedert, muss sich an die Arbeitszeiten halten, muss Urlaub beantragen und dergleichen. Das heißt also, dort ist schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen Praktikum und Arbeitsvertrag. Es wird dann bei dieser Abgrenzung auch eben auf die Aspekte ankommen, inwieweit man eben weisungsgebunden ist. Auch die Höhe der Vergütung kann natürlich eine Rolle spielen. Und da muss man eben ganz besonders aufpassen. Je länger auch ein Praktikum andauert, wenn es sich auch nicht um ein Pflichtpraktikum handelt, desto eher gerät man in den Verdacht, dass das ein Scheinpraktikum sein kann. Also da ist die Empfehlung, setzen Sie einen Praktikanten nicht wie einen Arbeitnehmer ein. Ein Praktikant soll im Wesentlichen dem Ausbilder über die Schulter schauen, soll angelernt werden, soll praktische Fähigkeiten erwerben, aber soll eben nicht eingesetzt werden wie ein Arbeitnehmer. Das kann bei einer Betriebsprüfung dann durchaus hinterfragt werden und dann Ihnen auf die Füße fallen. Sollte dann sich herausstellen, dass es ein Scheinpraktikum war und tatsächlich ein Arbeitsverhältnis, dann sind Sie natürlich verpflichtet, Vergütung nachzuzahlen. Mindestlohn ist da die Untergrenze. Dann geht es natürlich auch um die Nachzahlung von Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträgen und man riskiert sogar ein Bußgeld, wenn man entsprechend ein Arbeitsverhältnis als Praktikantenverhältnis deklariert. Da muss man also besonders aufpassen. Ja, das waren so einige arbeitsrechtliche Aspekte. Und Herr Dahm hatte ja schon einleitend erwähnt, dass er sich mit der Kollegin Frau Schewe auch auf arbeitsschutzrechtliche Aspekte spezialisiert hat. Und gerade bei Praktikanten ist das natürlich auch ein großes Thema.
Ja, vielen Dank, Herr Hinz. Ja, wir haben das Thema auch deshalb heute auf die Tagesordnung genommen, weil wir in der Vergangenheit einige Fragen zu dem Thema hatten. Eine Frage war besonders bezeichnend. Da wollte ein langjährig beschäftigter Mitarbeiter seinen Sohn mit in die Produktion bringen. Der sollte da ein Praktikum absolvieren. Und die Firma stellte uns die Frage, ob es dafür oder für solche Fälle eine abgespeckte Unterweisungscheckliste gibt. Und ansonsten sollten wir eine erstellen. Dazu muss man natürlich sagen, dass die eigenen Beschäftigten, Leiharbeitnehmer oder Praktikanten voll und umfänglich unterwiesen werden müssen. Grundlage ist ja da der Paragraph 12 des Arbeitsschutzgesetzes. Da heißt es so sinngemäß, dass der Arbeitgeber angemessen und ausreichend unterweisen muss. Zur Unterweisung gehören Anweisungen und Erläuterungen. Man muss dem Arbeitnehmer auch die entsprechenden berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, Regeln, technische Regeln, Gesetze und Normen erläutern. Und was natürlich ganz wichtig ist, insbesondere auch bei Schülerpraktikas oder auch anderen Praktikas, dass in der Regel der erste Kontakt ist der Praktikanten zur Arbeitswelt. Sie sind betriebsfremd und unerfahren und daraus ergibt sich unserer Meinung nach eine besondere Gefährdung. Natürlich ist für den Arbeitgeber ein Praktikum von Vorteil. Er kann dadurch vielleicht zukünftige Fachkräfte gewinnen. Aber was man nicht außer Acht lassen darf, der Arbeitgeber ist verantwortlich für das Praktikum, nicht die Schule oder die Universität oder andere Drittanbieter oder Unternehmen. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber seine Pflichten auch wahrnimmt und die Praxis und das Unfallgeschehen zeigen, dass Praktikanten häufig mit Arbeitsaufgaben betraut werden, für die sie gar nicht ausgebildet sind. Und die auch gegebenenfalls bei Jugendlichen dem Jugendarbeitsschutzgesetz widersprechen.
Ja, in dem Zusammenhang eine Frage meinerseits. Welche Arbeitsschutzmaßnahmen muss denn der Arbeitgeber umsetzen?
Also da wäre die Empfehlung, die Gefährdungsbeurteilung natürlich durchzuführen. Der Arbeitgeber muss natürlich eine Gefährdungsbeurteilung auch für alle Arbeitsplätze oder Abläufe haben. Und der Arbeitgeber muss auch entsprechend die Praktikanten unterweisen. Gefährdungsbeurteilung heißt ja, ich muss die Gefährdung ermitteln, ich muss sie beurteilen, dann Maßnahmen ableiten, diese Maßnahmen durchführen und dann auch eine Wirksamkeitskontrolle durchführen, ob die Maßnahmen tatsächlich wirksam geworden sind oder gegebenenfalls neue Gefährdungen entstanden sind. Und aus der Gefährdungsbeurteilung müssen sich auch die besonderen Gefährdungen ergeben, die sich auf Praktikanten beziehen. Zum Beispiel Beschäftigungsbeschränkungen oder Verbote, insbesondere für Jugendliche. Jugendliche dürfen zum Beispiel nicht mit schwerer körperlicher Arbeit beschäftigt werden. Sie dürfen auch nicht mit biologischen Stoffen oder Gefahrstoffen umgehen. Hinweis auch noch von unserer Seite, dass die Sicherheitsbeauftragten der jeweiligen Bereiche darüber informiert werden, dass sich Praktikanten im Unternehmen befinden, dass die auch ein Augenmerk oder ein Auge auf die Praktikanten werfen. Wichtig, auch da gibt es oft Diskussionen, dass den Praktikanten die erforderliche Arbeitsschutzausrüstung zur Verfügung gestellt wird. Die ergibt sich ja in der Regel auch aus der Gefährdungsbeurteilung. Das können zum Beispiel Sicherheitsschuhe sein oder Gehörschutz. Da sollte man entsprechend darauf achten, dass die auch zur Verfügung stehen. Dann kommen wir zum Thema Unterweisung.
Unterweisung, ja, da haben wir auch als Arbeitsrechtler natürlich mit zu tun, denn da stellt sich dann auch arbeitsrechtlich immer die Frage, das ist im Betriebsverfassungsgesetz geregelt, wer entsprechend unterweisen muss und wann man unterweisen muss. Aber auch arbeitsschutzrechtlich gesehen gibt es da natürlich einige besondere Aspekte. Wie muss der Arbeitgeber arbeitsschutzrechtlich denn korrekt unterweisen, Herr Dahm?
Ja, also das sind zwei Punkte, die da zu beachten sind. Einmal die Unterweisung bezüglich der Notfallorganisation und an die tätigkeits- bzw. arbeitsplatzbezogene Unterweisung. Notfallorganisation heißt, ich muss die Praktikanten darauf hinweisen, wie das Verhalten ist in einem Notfall. Ich muss auf die Erste Hilfe hinweisen, wo bekommt man Erste Hilfe? Und ich muss auch auf den Brandschutz hinweisen. Idealerweise würde man das so machen, dass man mit den Praktikanten einen Betriebsrundgang macht und auf diese Dinge hinweist. Dann gibt es die tätigkeitsbezogene Unterweisung. Da muss unterwiesen werden bezüglich der Gefährdungen, die sich bei Ausführung der Arbeitsabläufe ergeben und insbesondere auf das sicherheitsgerechte Verhalten. Das ist ganz wichtig und meine Empfehlung wäre auch nochmal an einem Arbeitsplatz, wo der Praktikant sich letztendlich befindet und arbeitet, dass man da auch nochmal auf diese Notfallorganisation hinweist, wo sind Fluchtwege, wie verhält man sich im Notfall und so weiter. Was in der Vergangenheit auch oft aufgefallen ist, ist das Thema Unterweisung bezüglich des Umgangs mit elektronischen Betriebsmitteln. Da gibt es eine DGUV-Regel, dass man darauf hinweist, wie gefährlich auch Strom sein kann, dass man nur mit intakten Betriebsmitteln arbeitet und auf keinen Fall Betriebsmittel auch instand setzt. Und dann das Thema Unterweisung und Stichwort, ob die Praktikanten auch die Unterweisungsinhalte verstanden haben. Da muss sich der Unterweisende auch von überzeugen, ob die Unterwiesenen die Unterweisungsinhalte verstanden haben. Ich stelle mir vor, dass das gerade bei Schülerinnen und Schülern nicht ganz einfach ist. Und da diskutieren wir auch oft drüber, reicht eine elektronische Unterweisung aus? Elektronische Unterweisung heißt ja, ich habe ein Softwareprogramm, da sind die Gefahren des Arbeitsplatzes beschrieben. Es gibt am Ende Verständnisfragen und da muss man ganz klar sagen, diese elektronische Unterweisung ersetzt auf keinen Fall die persönliche Unterweisung. Es steht in einer DGUV-Regel, dass die persönliche Unterweisung nicht ersetzt werden kann. Die elektronische Unterweisung kann somit die persönliche Unterweisung nicht ersetzen. Und wie gesagt, wichtig ist, dass die Unterweisenden sich überzeugen, dass die Inhalte verstanden worden sind.
Ja Mensch, das ist ja schon eine ganze Litanei, die man als Praktikumsbetrieb da zu beachten hat. Gibt es zusätzlich noch weitere Maßnahmen, die der Betrieb da beachten muss?
Ja, ganz wichtig ist, dass eine Ansprechperson festgelegt wird. Die Ansprechpartner sind für die Praktikanten, die die Praktikanten auch im Blick haben. Der Arbeitgeber kann ja im Rahmen der Pflichten, die er hat, diese Pflichten auch übertragen. Und das werden die Personen dann letztendlich sein. Wie gesagt, man sollte dann auch die Praktikanten im Blick haben und regelmäßig überprüfen. Und zum Schluss vielleicht noch ein Hinweis. Auch da ist mal in der Vergangenheit ein Arbeitsunfall leider passiert. Da hat ein Praktikant an einem Alleinarbeitsplatz gearbeitet und ist dort verunfallt. Sie dürfen Praktikanten nicht an Alleinarbeitsplätzen beschäftigen. Alleinarbeitsplätze sind grundsätzlich möglich in der Industrie. Denken Sie auch an zum Beispiel Lkw-Fahrer. Das sind ja im Prinzip auch Alleinarbeitsplätze. Aber da muss eine besondere Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden, um die Gefahren entsprechend zu ermitteln. Und wenn man alleine arbeitet als Arbeitnehmer, muss man auch die Möglichkeit haben, im Gefahrfall einen Notruf abzusetzen. Es gibt da Hilfsmittel wie zum Beispiel Notrufsysteme, wie es ältere Leute haben in der Wohnung. Man drückt auf den Knopf und bekommt dann Hilfe. Aber wie gesagt, bitte auf keinen Fall Praktikanten mit an Alleinarbeitsplätzen einsetzen und auch wichtig, die Belegschaft in den jeweiligen Bereichen darüber informieren, dass sich Praktikanten im Unternehmen befinden.
Ja, spannend. Also da sind doch einige Aspekte arbeitsschutzrechtlicher Natur zu berücksichtigen, damit man dort nicht Gefahr läuft, dass, wenn dann ein Unfall geschieht, dass man dort irgendwie in Regress genommen werden kann.
Herr Hinz, muss man eigentlich ein Praktikum vergüten? Bekommen die Praktikanten auch was für die Arbeit, die sie leisten im Unternehmen?
Ja, das ist natürlich auch nochmal eine arbeitsrechtliche Fragestellung, die wir gerne noch zum Schluss unseres Podcasts beantworten wollen. Man kann sich durchaus die Frage stellen, haben Praktikanten Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn? Grundsätzlich sind Praktikanten Arbeitnehmer im Sinne des Mindestlohngesetzes. Und da gibt es dann aber eine entscheidende Vorschrift, die Sie sich in ruhiger Minute mal anschauen können. Das ist der Paragraph 22 im Mindestlohngesetz. Der Paragraph 22 im Mindestlohngesetz regelt Ausnahmen, wann Praktika vom Mindestlohn ausgenommen sind. Ich hatte das heute schon erwähnt. Es gibt sogenannte Pflichtpraktika, die aufgrund schulrechtlicher, hochschulrechtlicher oder berufsausbildungsrechtlicher Bestimmungen verpflichtend sind. Diese Pflichtpraktika sind vom Mindestlohn ausgenommen, egal wie lange diese Pflichtpraktika andauern. Die sogenannten Orientierungspraktika, die also einer eben absolviert, um sich gegebenenfalls neu beruflich oder erstmalig beruflich zu orientieren, sind vom Mindestlohn ausgenommen, wenn sie nicht länger als 3 Monate andauern. Also da gibt es eine ganz klare Zeitgrenze, nicht länger als 3 Monate. Dann gibt es noch sogenannte ausbildungsbegleitende Praktika, also freiwillige Praktika. Und auch dort gibt es eine Zeitgrenze. Bis zu 3 Monaten sind diese Praktika auch vom Mindestlohn ausgenommen. Achtung, wenn Sie diese Zeitgrenze bei Orientierungspraktika oder ausbildungsbegleitenden Praktika übersteigen, dann, so sagt die herrschende Meinung wird, dass schon von Beginn des Praktikums an mindestlohnpflichtig, also dann rückwirkend. Da müssen Sie bitte darauf achten, wenn Sie keinen Mindestlohn zahlen wollen, dass Sie das nicht länger durchführen als 3 Monate. Wenn es denn nicht mindestlohnpflichtig ist, dann gibt es aber auch da immer wieder die Frage, ja, muss man denn einem Praktikanten irgendeine Art von Aufwandsentschädigung zahlen, eine Vergütung, ein Handgeld, was auch immer. Da gucken wir in das Berufsbildungsgesetz. Das Berufsbildungsgesetz regelt grundsätzlich auch für Praktikanten, dass sie grundsätzlich Anspruch haben auf eine angemessene Vergütung. Ausnahme, aber auch hier wieder die sogenannten Pflichtpraktika, wie zum Beispiel Hochschulpraktika oder auch ein Schülerbetriebspraktikum. Diese Pflichtpraktika sind auch hiervon wiederum ausgenommen. Das heißt, bei Pflichtpraktika, sei es für Studenten oder für Schüler, ist der Ausbildungsbetrieb nicht verpflichtet, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Das wäre rein freiwillig. Bei allen anderen Praktika wäre man aber nach dem Berufsbildungsgesetz dann doch zu einer angemessenen Vergütung, zur Zahlung einer angemessenen Vergütung verpflichtet. Ja, wie hoch soll die denn ausfallen? Wir haben im Berufsbildungsgesetz eine Regelung der sogenannten Mindestvergütung für Ausbildungsverhältnisse. Diese Mindestvergütung für Ausbildungsverhältnisse beläuft sich 2025 im ersten Ausbildungsjahr auf 682 Euro monatlich. Muss man denn diese Mindestausbildungsvergütung dann auch für Praktikanten zahlen? 682 Euro monatlich, das ist ja schon nicht wenig. Nun, da sagt auch hier die absolut herrschende Meinung, diese Mindestvergütung gilt nur für Ausbildungsverhältnisse und nicht für Praktikantenverhältnisse. Das heißt, diese Mindestvergütung müssten Sie nicht zahlen. Was ist denn dann aber immer noch eine angemessene Vergütung? Und da gibt es keine festen Größen. Es ist wohl üblich, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen, die zwischen 300 Euro und 800 Euro monatlich liegt, je nach Branche, Region und Unternehmensgröße. Das ist mal so eine Größenordnung, die man da ins Auge fassen sollte. Ja, das waren einige Aspekte noch zum Thema Vergütung von Praktikanten. Ich denke, wir haben doch eine Menge Stoff hier beleuchtet und wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich hoffe, dass das ein oder andere für Sie dabei war, was Sie für Ihre Praxis gebrauchen können. Gerade jetzt, wenn die Sommerferien, die Schulsommerferien bald starten, dann ist ja auch durchaus das Thema, dass doch einige vielleicht ein Praktikum in Ihrem Betrieb absolvieren. Achten Sie aber dann bitte darauf, das war ja ein Thema, was wir beleuchtet haben, Stichwort Scheinpraktikum. Wenn die natürlich einen normalen Ferienjob ausüben während der Schulsommerferien und da normal arbeiten, dann kann das natürlich nicht als Praktikum deklariert werden. Das vielleicht nochmal zum Abschluss ein wichtiger Hinweis. Ja, ich darf mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und lassen Sie sich bitte nicht abschrecken. Bei den Arbeitsschutzmaßnahmen helfen Ihnen ja die von Ihnen bestellten Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Und ich denke mir, dass Sie das entsprechend umsetzen werden, dass Sie auch Praktikas anbieten können.
Alles Gute!
Sie sind neugierig geworden und möchten mehr über die Leistungen der VBU erfahren? Dann besuchen Sie uns einfach auf www.vbu-net.de. Hier finden Sie alle Informationen zu unseren umfangreichen Angeboten und die richtigen Ansprechpartner für Sie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.